Wir wollen heute Kapitel 15 durchmachen, vielleicht auch noch 16. Mal sehen, wie weit wir kommen. Gott war der König seines Volkes Israel und er wollte direkt involviert sein im Leben seines Volkes und hat es eigentlich auch immer gut getan. Und dann kam der Punkt, wo das Volk einen König haben wollte, wie alle anderen Völker um sie herum auch. Einen Menschen, den sie sehen können, der sie in Kriege hineinführt. Was Sichtbares haben. Und Gott hat zu Samuel gesagt, sei nicht traurig darüber. Sie haben nicht dich abgelehnt, sie haben mich abgelehnt als ihren König über ihrem Leben. Aber Gott hat ihnen auch Gnade geschenkt. Und Gott hat ihnen das gegeben, wonach sie verlangt haben. Saul, ein Mann, der ausgesehen hat wie ein König, der ein Kopf größer war als alle anderen, der der geborene Leiter war. Alle konnten das sehen, alle waren beeindruckt. Boah, so eine Menschen, so einen König wünschen wir uns. Der sieht aus wie ein König. Und Gott hat dem Saul Gnade geschenkt. Und hat ihm erfüllt mit seinem Geist, hat ihm alles gegeben, was er gebraucht hätte, um ein gottesfürchtiger Leiter zu sein. Und anfangs haben wir gesehen, war Saul demütig und ja, er hatte eine gute Einstellung und Gott konnte ihn auch gebrauchen. Und die letzten Male haben wir gesehen, oder letztes Mal konkret, wie so ein paar Probleme sichtbar geworden sind in seinem Leben. Dass er jemand war, der gerne Schuld abgeschoben hat, der nicht Verantwortung übernommen hat für sein eigenes Denken oder sein eigenes Handeln. Dass er jemand war, der stolz war, der das Ansehen bei den Menschen gesucht hat. Und jemand, der so willkürlich gehandelt hat, ihr erinnert euch an die Situation, wo er gesagt hat, keiner soll was essen heute und wer isst, der soll sterben. Heute werden wir das weitersehen. Und wir werden sehen, je mehr Saul aufgestiegen ist und erfolgreich war, das haben wir am Schluss vom letzten Mal gesehen, dass er viele Kriege gewonnen hat und ein erfolgreicher König war, je mehr Ruhm er erlangt hat, desto stolzer ist er auch geworden. Und wir sehen jetzt sowas wie einen Test in seinem Leben, wo Gott es auf den Punkt bringt und ihm ganz konkret herausfordert, mit einer Sache eine Sache zu tun. Und die Frage ist, wirst du gehorsam sein, Saul? Kapitel 15, Vers 1. Samuel sagte zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk Israel zu salben, so höre nun auf die Stimme des Herrn. Samuel spricht jetzt als der geistliche Leiter, als die Stimme Gottes zu ihm. Saul, ich habe dich gesalbt zum König über Israel als Leiter. Und damit kommt Verantwortung. Und deswegen höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Hör auf seine Stimme. Das ist der Test. Wird Saul auf Gottes Wort hören? Das ist auch der Test in unserem Leben, der uns zeigt, wo wir stehen mit Gott. Werden wir auf sein Wort hören, auf das, was er uns sagt. Das ist der Test. Da sehen wir, wo unser Herz ist. Und dann sagt er im Vers 2, und so spricht der Herr der Herrscharen, ich habe bedacht, dass Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Amalek ist ein Volk. Und nun ziehe hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, das heißt, bring alle um, rotte sie völlig aus, an allem, was es hat, und verschone es nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Krass. Das ist so eine Stelle, wo wir uns Fragen stellen. Wir sagen, kann das sein, dass ein Gott, der angeblich Liebe ist, dass er sowas befiehlt? Ich meine, es ist krass hier. Sagt hier, ein ganzes Volk rottet es aus. Männer, Frauen, Kinder, all ihre Habe, haben Probleme mit solchen Stellen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, aber die Geschichte mit dem Volk Amalek. 5. Mose, Kapitel 25, Vers 17. Da heißt es, denkt daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Wir haben hier ein Volk, das Gott nicht fürchtet. Später hier in unserem Abschnitt wird Gott durch Samuel das Volk die Frevler nennen. Das war ihr geistiger Zustand. Ein Volk, das gottlos war, ein Volk, das Frevler war. Wie auch diese anderen heidnischen Völker, die Gott vertrieben hat vor den Israeliten, wo er gesagt hat, vernichtet sie. Waren sehr perverse Völker, korrupte Völker, die eigentlich dabei waren, sich selbst zu zerstören. Eine eingehende, sterbende Kultur. So wie ein kranker Hund, der tollwütig ist und der sterben wird. Ist nur eine Frage der Zeit. Und was wir glauben, das wirkt sich auch immer praktisch aus in unserem Leben. Mose erinnert hier das Volk in 5. Mose an das, was Amalek getan hat. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen und die Amalekiter waren das erste Volk, was sich ihnen in den Weg gestellt hat, was sie angegriffen hat. Und das Volk Israel war kein Volk von Kriegern. Das war ein Volk von Sklaven, die gerade aus Ägypten ausgezogen sind. War nicht organisiert als Heer. Und die Nachzügler, die hinten nachgegangen sind, das waren die Schwachen. Das waren die Leute, die müde waren, vielleicht die Mütter mit ihren stillenden Kindern, die Kranken, die Alten, die Schwachen. Und wir lesen, das ist das, was Amalek getan hat. Sie haben das schwächste Glied von Israel angegriffen und haben die überfallen und haben die umgebracht. Die Alten, die Schwachen, die Frauen, die Kinder und haben deren Habe geplündert. Und Gott hat es nicht vergessen. Das ist nicht was Neues, was Gott hier dem Saul sagt. Im 2. Mose 17, diese Stelle, wo Israel in Kampf verwickelt wird mit Amalek, ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Stelle, das ist die Stelle, wo Gott dem Mose sagt, er soll oben auf dem Berg beten und solange er die Hände erhoben hat zum Gebet, ist Josua und die wehrfähigen Männer von Israel erfolgreich im Kampf, und wenn er die Hände sinken ließ, wenn er aufhörte zu beten, dann waren sie nicht erfolgreich. Ein Beispiel für uns, wie machtvoll Gebet ist und wie wichtig Gebet ist. Und dort heißt es, und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Also damals, um die 400 Jahre vorher, hat Gott schon gesagt, dass das passieren wird. Gott vergisst nicht. Amalek hatte Zeit umzukehren. Das ist auch was, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Sie hatten Zeit, Buße zu tun. 400 Jahre, wie auch die kanaanitischen Völker. Eine lange Zeit. Es ist nicht einfach so, dass Gott Sünde vergisst. Oder dass die Zeit unsere Sünde heilt. Naja, ist schon okay, wenn lassen nur viel Zeit vergehen, dann wird es schon okay sein. Das ist so nicht. Sünde steht zwischen uns und Gott. Und das Einzige, was Sünde entfernen kann aus unserem Leben, ist das, was Jesus für uns getan hat, sein Tod am Kreuz für uns, weil er unsere Schuld getragen hat. Und wenn wir sagen, Jesus, ich nehme das für mich in Anspruch, im Vertrauen auf dich, dass du damals für mich bezahlt hast. Ich nehme es an, komm in mein Leben als mein Retter, der mich rettet von meinen Sünden, der mich befreit. Das ist, was ein Retter tut. Ein Erlöser ist einer, der befreit, der freikauft von Sklaverei. Da kommt das Wort her. Das ist, was uns befreit von Schuld. Aber nicht Zeit. Und wir können unsere Sünde nicht verstecken. Manchmal glauben wir das. Ich kann es verbergen, aber es kommt immer zum Vorschein. Gott hat den Amalekitern lang Zeit gegeben, um umzukehren zu ihm. Und ich glaube, er hätte sie nicht gerichtet, wenn sie das getan hätten. Und dann im 5. Mose, die Stelle haben wir schon gelesen, am Ende von diesen 40 Jahren, durch die Israel durch die Wüste gezogen ist, als Mose zum Volk und zu Josua spricht, da erinnert er sie nochmal und sagt, denkt dran, was Amalek euch angetan hat. Hat es nicht vergessen. Dort heißt es weiter im 5. Mose 25, Vers 19, und wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil geben wird, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Also, was Gott hier zu Saul sagt, war nichts Neues. War nicht Überraschung. Es war nicht irgendwie nebulös, dass Saul sagen könnte, naja, ich bin mir nicht sicher, ist es Gott, der zu mir spricht oder ist es nicht? Manchmal können wir nicht so klar hören, da sind wir uns nicht so sicher. Gott, was sagst du, bist es du oder kommt es von mir selbst oder bilde ich mir das nur ein? Das war das klare Wort Gottes an Saul, so wie wir die Bibel hier haben, die das klare Wort Gottes an uns ist. Gott sagt das, was ich schon vor Hunderten von Jahren verkündigt habe, dass das passieren soll, dass ihr das tun sollt. Jetzt ist der Zeitpunkt, Saul, und du bist der Mann. Ganzes Volk auslöschen. Mann, das ist hart für uns, solche Dinge zu lesen. Ein paar Dinge, vielleicht, die uns helfen, das zu verstehen. Das eine ist, dass die Amalekiter nicht unschuldig waren, sondern sie haben Israel Schlimmeres angetan. Sie haben sich über die Schwachen hergemacht, aus Profitgier, um die auszurauben. Seht hier, dass Gott seinem Volk sagt, ihr sollt alles zerstören, nichts von ihrer Habe mitnehmen. Das sollte kein Feldzug sein, wo sie sich bereichern. Nicht, wo sie selber was gewinnen konnten dabei. Und das war vielleicht ein Test von Sauls Herz. Er sollte gehorsam sein, ohne vordergründig was gewinnen zu können dadurch. Das ist, wo unser Gehorsam wirklich auf die Probe gestellt wird. Wenn wir wissen, immer wenn wir Gottes Wort nachfolgen, dass es ein Segen für uns ist, weil Gott uns das sagt, was er uns sagt, weil das gut mit uns meint. Und wenn wir sündigen, dann tun wir uns immer auch selber weh und tun anderen weh. Und deswegen sagt uns Gott, tu das nicht. Aber manchmal scheint es so, dass wir Nachteile haben, keine Vorteile, wenn wir Gottes Willen tun. Von mir aus, wenn ich in der Firma sage, ich bin ehrlich. Ich werde nicht lügen. Ich werde nicht betrügen. Und selbst wenn es alle anderen tun. Ich habe einen Freund, der Bauleiter war und hat einen sehr schweren Stand. Weil es da angeblich üblich ist, in der Branche zu bestechen und Dinge hinzudeichseln und falsch aufzuschreiben, die Abrechnung irgendwie hinzudrehen. Manchmal scheint es so, als hätten wir Nachteile, wenn wir Gottes Willen tun. Weil es nicht populär ist. Haben nichts zu gewinnen. Auf erste Sicht. Auf lange Sicht ist es immer besser, Gott zu folgen. War auch bei meinem Freund so. Auf lange Sicht hat sein Chef erkannt, obwohl er zuerst Schwierigkeiten hatte, aber auf lange Sicht hat sein Chef erkannt, dem kann ich vertrauen. Hat ihm dann die Kasse, die Abrechnung anvertraut. Weil er wusste, der ist ehrlich. Das ist oft so. Aber oft scheint es kurzfristig so, dass es keinen Vorteil bringt, Gott nachzufolgen. Das war der Test. Dass wir es verstehen, ich habe schon gesagt, es war ein Teil von Gottes Barmherzigkeit auch da drin in dem Gericht. Er hat lange Zeit zur Buße gegeben. Das Volk war so wie ein tollwütiger Hund, wo es noch Barmherzigkeit ist, den einzuschläfern, als ihn an mühsamen, schmerzvollen Tod sterben zu lassen. Und diese Kultur war am Aussterben. Weil eine Kultur, eine Gesellschaft, die Gott ablehnt, die so pervers lebt wie diese Völker, wo sie freien Sex praktizieren und die Kinder, die dadurch entstehen, den Götzen opfern, Kinder opfern, die umbringen, wo es keine Schranken gab, keine moralischen. So ein Volk kann nicht lange bestehen. Ist auch mit unserem Volk so. Ich beobachte mit Sorge, wie es moralisch bergab geht in unserem Land. Und wo wir bereit sind, Kinder zu opfern für unseren Wohlstand, weil es nicht in unsere Lebensplanung passt. Werden sie halt abgetrieben. Selbe Denken wie damals. Ein Aspekt war natürlich auch, dass Gott sein Volk beschützen wollte. Er sagt es immer wieder, rotte diese Nationen aus, damit ihr nicht in Götzendienst verleitet werdet. Wenn du einen tollwütigen Hund daheim hast, dann möchtest du nicht, dass dein Kind die Tollwut bekommt von dem Hund. Dann schaffst du den Hund aus dem Weg, dass es nicht passieren kann. Das ist auch ein Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist schlicht und einfach, Gott ist gerecht. Gott richtet die Sünden dieses Volkes. Ist auch was, was uns Menschen nicht gefällt. Ist Gott nicht ein Gott der Liebe? Wir wollen irgendwie so einen Lulu-Wischi-Waschi-Hippie-Gott haben. Der sagt, ist alles okay, was ihr tut. Ist schon okay, ich schau weg. Tut, was ihr wollt. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Und ein Teil von Gerechtigkeit ist, dass er Ungerechtigkeit richten muss. Wenn ich jemand anderen umgebracht habe und ich werde vor Gericht gestellt und die Zeugen werden aufgerufen und es ist ohne Zweifel klar und bewiesen, ich bin schuldig und der Richter sagt, ich bin so barmherzig, was du bist mir sympathisch, ich habe einen guten Tag, geh heim, ist schon okay. Das wäre nicht okay. Das würden auch wir sagen, das ist nicht okay. Das wäre ungerecht. Gott ist gerecht und deswegen muss er Sünde richten. Und er hat unsere Sünde gerichtet in Jesus Christus. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes auf sich genommen, das Gericht Gottes, für unsere Schuld. Und er war getrennt vom Vater, er hat geschrien, Vater, warum hast du mich verlassen? Er, der perfekt war, der sündenlos war, wegen unserer Schuld auf ihm. Unsere Schuld wurde gerichtet. Und wir können frei ausgehen, wir können Vergebung erlangen, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, weil Jesus schon gerichtet wurde. Er hat die Strafe für uns bezahlt, sozusagen. Aber Gott wird Sünde nicht ungerichtet lassen. Gott hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, dass wir Jesus haben. Dass es diesen neuen Bund der Gnade gibt, wo Gott uns Vergebung und Gnade anbietet als Geschenk. Wir haben am Sonntag darüber geredet. Das ist der Unterschied, aber Gott ist noch immer gerecht. Und Jesus hat uns nicht in Zweifel gelassen, dass Gott eines Tages richten wird. Wenn wir auf Jesus vertraut haben, auf sein Werk, dann hat er bezahlt für unsere Schuld, ist er gerichtet worden für unsere Schuld und wir können in Gottes Herrlichkeit eingehen. Und Gott wird uns nach unseren Werken beurteilen, wird uns belohnen, danach werden wir beurteilt. Aber wenn wir nicht Jesus in unserem Leben haben, dann wird Gott uns richten für unsere eigene Schuld. Und das bedeutet Trennung von ihm. Ewige Trennung. Das ist die Konsequenz. Die Bibel nennt das Hölle. Gott wird richten. Lasst uns da nicht im Zweifel sein oder drüber hinwegschauen. Gott hat sich nicht geändert. Ja, er ist ein liebevoller Gott, er liebt uns leidenschaftlich. Das hat er uns am Kreuz bewiesen. Er liebt uns so sehr, dass er die Strafe für uns auf sich selbst genommen hat, sozusagen in Jesus. Selbst bezahlt hat. Aber er ist auch ein gerechter Gott. Und wir wollen es nicht gegeneinander ausspielen, uns irgendeinen eigenen Gott hinschnitzen, der nur die Eigenschaften hat, die uns gerade passen. Ich bin froh, dass Gott ein gerechter Gott ist. Aber ich bin auch froh, Mann, dass ich Gnade habe, weil ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und vielleicht als letztes, als wichtigstes, wir müssen uns daran erinnern, dass diese Geschichten im Alten Testament Beispiele sind für uns. Ja, es ist wirklich passiert, aber es illustriert geistliche Wahrheiten für uns unter dem Neuen Bund. Und Gottes Umgang mit den Völkern damals ist ein Bild für unser geistliches Leben heute. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir können da nicht hingehen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll dich umbringen oder so. Ich soll dich richten auf die Art und Weise. Nee, die Bibel ist da ganz klar. Es geht um geistliche Dinge, um einen geistlichen Kampf in unserem Leben als Christen. Epheser Kapitel 6. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte, gegen geistliche Dinge, gegen Sünde in unserem eigenen Leben, gegen Versuchung, gegen unsere alte sündige Natur. Das, was uns von Gott fernhalten will, das, was uns dazu antreiben will, gegen sein Wort zu handeln, gottlos zu leben, zu sündigen. Dagegen kämpfen wir. Und dafür ist Amalek ein Bild. Amalek ist ein Bild für unser Fleisch, für unsere sündige Natur. Das in uns, diese Impulse, die uns dazu bringen wollen, uns antreiben wollen, gegen Gottes Wort zu leben. Dafür ist es ein Bild. Und die Bibel ist da ganz klar, was wir damit machen sollen. Dass wir unser Fleisch, Sünde in unserem Leben, dass wir die kreuzigen sollen. Es gibt nur einen Platz dafür und das ist das Kreuz. Verleugne dich selbst und auch diese ganzen Impulse und dann folge mir nach, sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Vollständige Vernichtung. Jesus hat gesagt, wenn es in deinem Leben was gibt, was dich zur Sünde verführt, was ein Kompromiss ist, dann schneide es ab, wirf es weg. Er hat es so gesagt, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann schneid sie ab, wirf es weg. Es ist besser, mit einer Hand ins Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Händen in die Hölle geworfen zu werden. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus, wirf es weg. Es ist besser, einäugig ins Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Und wir verstehen, dass Jesus hier nicht wörtlich spricht, sondern dass er über Sünde spricht in unserem Leben. Das, wo wir hingehen, das, was wir anfassen, was wir tun, was nicht richtig ist, das, was wir anschauen, was nicht richtig ist, das, was wir denken, dafür ist, sind die Augen auch immer ein Bild. Unser Herz, das, was da drinnen vorgeht. Wenn es was gibt in deinem Leben, was dir eine Versuchung ist, was dich verführt, dann schneide es ab, wirf es weg, sei radikal. Schlag es ans Kreuz. Tu das, was Gott sagt, was wir mit Amalek tun sollen. Vernichte es vollständig, lass nichts über davon. Das ist die Lektion für uns Christen im neuen Bund in dieser Geschichte. Vers 4, da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, ein anderes Volk, geht, weicht, zieht weg von den Amalekitern, dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen, da zogen die Kenitern fort von Amalek. Also nur dieses eine Volk sollte gerichtet werden. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Oh oh. Saul macht es nicht gut. Er besteht nicht gut, diesen Test. Gott hat ihm gesagt, vernichte alles und er lässt den König über, so als Trophäe. Und sie vernichten das, was schwach und was krank ist und was schlecht ist. Aber das Vieh, was gut ist und gesund und in Besitz, der toll ist, das heben sie auf für sich selbst. Ah, nicht gut. Nicht gut. Aber manchmal tun wir das in unserem Leben, oder? Wir haben so unsere, kleinen Lieblingssünden irgendwie so. Diese Bereiche in unserem Leben, wo wir nachlässig sind. Wo wir denken, okay, ja, das muss raus aus meinem Leben. Amen, Gott, das ist richtig. Aber hier ist so eine Kleinigkeit, kann ich schon überleben lassen. Was immer das ist in unserem Leben. Ob das Lust ist oder Eifersucht oder Tratsch. Oder im Umgang mit unserem Partner. Vielleicht das, was wir anschauen mit unseren Augen. Diese kleinen Dinge, wo wir Kompromisse eingehen. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Seht ihr, die Handlung von Saul ist nur ein Symptom für sein Herz. Er hat sich von Gott abgewandt, deswegen ist er nicht gehorsam. Deswegen ist es ein rotes Licht für uns, wenn wir gleichgültig werden, Sünde gegenüber. Und ich sage nicht, dass wir perfekt werden in unserem Leben. Wir werden es aus eigener Kraft schon gar nicht schaffen, sündenlos zu leben. Aber die Frage ist, wo ist unser Herz in dem Ganzen? David, den wir im nächsten Kapitel sehen werden, von dem Gott sagt, er ist ein Mann nach seinem Herzen, er war kein sündenloser Mensch. Er hat Riesenmiss gebaut. Furchtbare Sünde. Aber er war ein Mensch, der ein Herz hatte nach Gott. Und der sich korrigieren ließ und der gebrochen war über seine Sünde. Saul hat sich von ihm abgewandt und er hat meine Worte nicht ausgeführt. Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Worte halten, meine Gebote. Und das ist zuallererst, liebe Gott mit allem, was du bist, kurz zusammengefasst, und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Da entbrannte dem Saul der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Wir wissen, Samuel hat den Saul geliebt. Es ist viel Emotion in diesem Satz drinnen. Er ist zornig, er ist aufgewühlt und er schreit die ganze Nacht zum Herrn im Gebet. Ein guter Tipp, wenn wir aufgewühlt sind, wenn wir zornig sind oder uns sonst irgendwas so stark bewegt, dass wir zuallererst zum Herrn gehen und es zu ihm bringen, unsere Emotionen. Emotionen leiten uns nicht immer in die richtige Richtung. Wir wollen uns nicht von Gefühlen treiben lassen, sondern von Gottes Wort, von dem, was er sagt. Und es ist gut, dass wir zuerst mal zu Gott gehen, wenn so starke Emotionen da sind, und mit ihm drüber reden. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat ein Siegeszeichen errichtet und hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Hier sehen wir Saul, sein Stolz, er ist ungehorsam dem Herrn und er richtet sich ein Siegeszeichen auf. Hey Leute, seht, wie toll ich bin, was immer das war, eine Statue oder irgendein Denkmal hat er sich gesetzt. Saul, der Sieger über Amalek, großer Held. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Preis den Herrn, kennt die ganzen christlichen Vokabeln. Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Bäh. Und Samuel antwortete, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe sein Wort erfüllt. Bäh. Sünde kann nicht verborgen bleiben. War allzu sichtbar. Und ich bin mir nicht sicher, ob Saul bewusst lügt hier und versucht, dem Samuel was vorzumachen, irgendeine religiöse Maske aufzusetzen, oder ob Saul wirklich getäuscht war in seinem Herzen. Sünde macht das in unserem Leben, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie Sünde uns täuschen kann und verblenden kann. Wo du Kompromisse eingehst und sündigst und du stumpfst ab und du wirst blind für die Realität. Und alle anderen können schon sehen. Bäh. Alle anderen können es hören. Sehen, Mann, der ist wirklich im Fleisch, der ist kontrolliert von seiner sündigen Natur, von diesen Impulsen in seinem Leben. Es stinkt. Das blökt. Und du kannst daher rennen und sagen, preis dem Herrn, ich bin dem Herrn gehorsam, soll verblendet sein. Wir müssen aufpassen, Sünde hat so einen Effekt in unserem Leben, deswegen müssen wir so radikal sein. Wenn wir einen kleinen Kompromiss eingehen, dann stumpfen wir ab. Und dann ist so eine Spirale, die nach unten führt. Eine Sünde führt zur nächsten und wir werden immer mehr abgestumpft und immer mehr gleichgültig Gott gegenüber. Und dann letztendlich enden wir dort, wo unser Herz von Gott abgewandt ist, wo Saul gähnend ist. Ich glaube nicht, dass es über Nacht passiert ist. Es war ein Prozess. Wir haben letztes Mal gesehen, wie das begonnen hat. Und bei uns Christen kann es auch so sein. Es ist nicht wie eine Vollbremsung auf der Autobahn, wo die Reifen quietschen und du kommst relativ schnell zum Stillstand. Das ist vielleicht eher so wie bei einem Zug. Hey, du bist gut unterwegs, du bist mit dem Herrn unterwegs, voll unterwegs und irgendwann wird der Dampf abgeschaltet. Und der Zug, der fährt noch immer weiter. Kann es in unserem Leben sein. Dieses Religiöse, dieses Äußerliche läuft weiter und in Wahrheit entfernen wir uns mehr und mehr vom Herrn in unserem Leben. Wir müssen aufpassen. Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Wieder Saul. Ausreden. Sind gut in Ausreden. Ich habe unlängst wieder gelesen über Ausreden von Schülern, die zu spät in die Schule kommen. Einer hat gesagt, ich habe von einem Fußballspiel geträumt und als ich aufstehen musste, da war Verlängerung. Andere hat gesagt, meine Mutter hat die Möbel umgestellt und ich habe den Ausgang nicht gefunden. Straßenbahn hat sich verfahren. Blöde Ausreden. So ist mit Saul hier. Sagt, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und dann, was ist mit den Rindern, was ist mit den Schafen? Saul sagt, von Amalekitern hat man sie gebracht. Hat man sie gebracht, ne? Er war der König, er ist vorangegangen, ne? Aber man hat sie gebracht. Ich habe gehört, man sündigt dann und wann. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Seht ihr, das Volk war wieder schuld. Die anderen waren's, das Volk war's. Um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Oh, die geistliche Ausrede, das ist die beste, oder? Oh, wir haben das getan, um dem Herrn zu opfern. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, ich habe eine Bank ausgeraubt, aber 10% davon gebe ich dem Herrn. Diese äußere Religiosität, ja, wir opfern. Wir schmeißen sie in den Opferkasten. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Na, wir waren so teilweise gehorsam. Aber wisst ihr was? Teilweise gehorsam ist ungehorsam. Da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkündige, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat.
Und er sagte zu ihm, rede.
Vielleicht war er echt so verblendet, dass er gedacht hat, Gott wird ihm sagen, du treuer und guter Knecht. Wunderbar, dass du so tolle religiöse Ambitionen hast. Danke, dass du mir die besten Schafe hier zum Opfer bringst. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast? Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Jetzt spricht der Klartext. Sieh, der Gott hat ihn gesalbt zu seinem König, als er gering war in seinen eigenen Augen. Saul hatte einen guten Start, als er demütig war. Die Bibel sagt uns, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und dann ist er stolz geworden. Hat sich hinweggesetzt. Das ist die Essenz von Stolz, wenn wir denken, wir wissen es besser als Gott. Wenn Gott das eine sagt und ich sage, nee, ich weiß es besser. Wenn Gott sagt, du sollst das nicht tun und du sagst, naja, ist okay, ein bisschen ist okay. Oder wenn Gott sagt, du sollst das tun und du tust es nur teilweise oder halbherzig. Das ist Stolz. Das ist die Essenz von Stolz. Dann werden wir zu unserem eigenen Götzen, weil wir sagen, ich stehe an erster Stelle und nimmer Gott in meinem Leben.
ich tue, was ich will. Das war die Richterzeit. Jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. Ja, ich weiß, Gott, dein Wort sagt, ich soll meine Augen bewahren, aber hier ein bisschen Pornografie dann und wann ist schon okay. Ich meine, tut ja schon fast jeder. Ne? Und ich weiß, ich soll nicht tratschen, aber naja, ein bisschen ist okay. Und ich weiß, ich soll rein sein in meinen Beziehungen. Gott will nicht, dass ich mich mit Nichtchristen einlasse in eine Beziehung, dass ich mir eine Freundin suche, die den Herrn nicht liebt, aber ein bisschen ist schon okay. Diese Einstellung. Ja, ich weiß, ich soll nicht stehlen, aber naja, alle hinterziehen ein bisschen die Steuern. Gott, ich schreibe es ab und werfe es in die Spendenbox in der Gemeinde. Das war das Herz von Saul. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen? Du warst ungehorsam. Und die Motivation schien Habgier zu sein. Bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Ball vollstreckt. Seht ihr den Widerspruch hier? Sagt, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und im selben Satz sagt er, ich habe den Agag, den König von Amalek, hierher gebracht. Totaler Widerspruch. War er so blind, dass er es nicht gesehen hat oder wollte er das rechtfertigen? Wollte er es geistlich umdeuten, seine Handlung? Was sagt, ich habe das ja zur Ehre des Herrn hierher gebracht, dass das Volk sehen kann, den Sieg des Herrn und die Beute zum Opfern. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Das Volk war wieder schuld. Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Hey, wir hatten eine gute Motivation. Wir hatten gute religiöse Motive. Sind tolle Opfertiere. Wir tun dasselbe in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Wir haben so eine Einstellung, als wäre unser Leben mit Gott wie eine Diät. Wie Weight Watchers irgendwie. Wo wir so das irgendwie aufwiegen und sagen, ja, wenn ich gehorsam bin in den einen Bereich, dann da kann ich mir es leisten, ein bisschen ungehorsam in den anderen zu sein. Na, wie bei der Diät. Du hast gewisse Punkte, die musst du erfüllen. Und wenn du da weniger isst davon, dann darfst du mehr Punkte von dem abschreiben. Und wenn du Sport machst, dann kriegst du einen extra Bonus, dann ja, darfst du wieder ein bisschen nachlässig sein. Und tun wir das nicht so oft in unserer Beziehung mit Gott? Wo wir so dieses Denken haben, ja Gott, ich bin ja so treu in dem einen Bereich und deswegen ist es okay, wenn ich den anderen Bereich ein bisschen schleifen lasse. Vielleicht diene ich ihm so treu in der Gemeinde, deswegen kann ich daheim bei der Familie ein bisschen nachlässig sein. Oder umgekehrt. Oder was immer es ist. Aber so dieses Denken, dieses Aufwiegen, das ist wieder dieses religiöse Denken, wo wir am Sonntag drüber gesprochen haben. Ich kann mit meinen guten Werken das, was faul ist in meinem Leben, aufwiegen. Ich kann das irgendwie ausbalancieren. Und das ist Schrott. Nur Jesus kann bezahlen für unseren Mist. Und dann, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, unser Herz völlig bei ihm sind, das ist die einzige Heilung für unser böses Herz. Wir brauchen gar nicht glauben, dass wir uns jetzt was gut vornehmen können und ich werde nimmer sündigen und dann schaffen wir das aus eigener Kraft. Das ist Schwachsinn. Die Frage ist, wo ist unser Herz? Das ist die Frage hier. Und solange wir noch so rumspielen und dieses Denken haben, ja, wenn ich hier ernsthaft bin, dann kann ich mir da ein bisschen was erlauben, wieder ist ein Symptom, dass unser Herz geteilt ist und nicht voll beim Herrn ist. Und das muss geheilt werden in unserem Leben. Vers 22, Samuel aber sprach, hat der Herr nicht so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken ist besser als fetter Widder, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ungehorsam ist eine Sünde wie Okkultismus, sagt Gott hier. Und es ist Götzendienst, weil wir uns selbst über Gott stellen, weil wir uns selbst zu unserem eigenen Götzen machen oder andere Dinge wichtiger nehmen als das, was Gott uns sagt. Vielleicht Reichtum. Deswegen bereiche ich mich ein bisschen, auch wenn es nicht moralisch ist, es zu tun. oder vielleicht eine Beziehung. Und Gott sagt, hat Gott Lust an Schlachtopfern, an äußerer Religiosität? Ist es Gott so sehr wichtig, dass wir am Sonntag im Gottesdienst sitzen und dass wir von dem, was er uns anvertraut hat, geben, was in die Box reinwerfen, dass wir Lieder singen zu ihm, dass wir religiöse Riten durchmachen? Ist das das Wichtigste für ihn? Nee, das kommt erst als zweiten Schritt. Die Dinge sind wichtig, wenn unser Herz beim Herrn ist und wir ihn lieben und wir ein Herz haben, ihn zu ehren und ihm gehorsam zu sein. Dann machen diese Dinge Sinn, dann drückt es was Echtes aus. Aber ohne dem ist es einfach leeres bla bla bla. Und Gott sagt es durch die Propheten dem Volk Israel oft, wo er sagt, eure Opfer, die sind ein Gestank in meiner Nase. Vergesst es, das sind die Opfer, die der Herr will. Den Nächsten zu lieben, den Witwen und den Armen zu dienen, das ist wahrer Gottesdienst. Von Herzen für ihn zu leben, nicht äußere Religiosität. Das ist völlig bedeutungslos in sich selbst. Und wir müssen, denke ich, öfter mal das beten, was David gebetet hat am Ende von Psalm 139, wo er gebetet hat, Herr, erkenne du mich und erforsche mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Wege und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder ein gottloser Weg bei mir ist und leite mich auf deinen ewigen Weg. Wir können manchmal blind werden für unseren eigenen Mist, so blinde Bereiche in unserem Leben, wie es vielleicht bei Saul der Fall war. Und es ist gut, manchmal zu beten, Gott, offenbar du mir mein Herz. Zeig mir, Gott, wo mein Herz nicht in Ordnung ist, wo ich nicht gehorsam bin und wo ich nicht gehorsam sein will. Das ist eigentlich der wahre Knackpunkt in unserem Leben, ist in unserem Herzen, ist in unserem Innern. Nicht, dass wir aus eigener Kraft immer perfekt leben können, aber dieses Wollen im Herzen, diese Motivation im Herzen, dass das Herz bei Gott ist. Gott ist nicht interessiert an äußerer Religiosität allein. Er will unser Herz. Darum geht es ihm. Das ist das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Sinn, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du bist. Das ist, was er möchte. Und wenn wir ihn lieb haben, dann sagt Jesus, es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Dann wollen wir automatisch das tun, was ihm gefällt. Das ist der Schlüssel. Solange wir es als äußeres Gesetz oder Religiosität sehen, dann rebellieren wir sowieso dagegen in unserem Innern. Keiner mag Regeln. Aber wenn wir merken, unser Geliebter spricht zu uns und sagt uns, zeigt uns, was gut für uns ist, und das macht ihm Freude, dann wollen wir ihm gefallen. Das macht allen Unterschied aus. Und dann die Konsequenz hier, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Du kannst kein geistlicher Leiter sein, wenn du kein Herz hast, Gottes Wort zu tun, ihm nachzufolgen. Und so wird der Saul abgesetzt als König hier, obwohl es noch an die 25 Jahre dauern wird, bis er wirklich abtritt, weil er nicht freiwillig gegangen ist unter anderem. Ich glaube, Gott hat Saul hier wieder eine Gelegenheit gegeben, umzukehren. Ich glaube, Saul hätte sagen können, ja, okay, Gott, ich nehme diese Züchtigung an von dir, ich tue Buße, ich tritt zurück, ich werde David dienen, soweit es geht, werde dein Reich unterstützen. Und ich glaube, Gott hätte große Dinge tun können durch Saul. Und ich glaube, Gott hätte ihm vergeben. Gott hätte ihn vielleicht sogar in seiner Position gelassen. Aber Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt und ich habe den Befehl des Herrn und deine Stimme, deine Worte übertreten, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Vielleicht wieder eine Ausrede, vielleicht auch die wahre Ursache, dass er ehrlich ist. Ich fürchtete das Volk, Menschenfurcht. Menschenfurcht, ich fürchte Menschen mehr als Gott. Ich habe so viel Schiss, dass andere mich ablehnen. Und es ist mir so wichtig, dass ich vor anderen gut dastehe, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, wie ich vor Gott dastehe. Mir ist wichtiger, was ich äußerlich vorgebe zu sein, wie ich da wirke vor den Menschen, als wie ich wirklich bin in meinem Herzen. Wenn niemand anderer da ist, wenn niemand anderer mich sieht, was für ein Mensch bin ich dann? Nur vor Gott, er sieht mich immer. Er hat es auch bei Saul gesehen, noch bevor Saul zurückgekommen ist, hat er schon zu Samuel gesprochen. Der wusste genau, was abgeht. Aber da, wenn ich allein bin, ich und mein Herr, wo ist dann mein Herz? Was für ein Mensch bin ich dann, wenn mich niemand sieht? Wenn ich abends allein am Computer sitze? Was für ein Mensch bin ich dann? Er verwendet die richtigen Vokabeln. Ich habe gesündigt. Bekenne vielleicht sogar die Ursache, Menschenfurcht. Ist mir so wichtig, wie ich vor Menschen dastehe. Weniger wichtig, wie ich vor dir dastehe. Nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Weil man wahrscheinlich auch widerstrebt in Samuel, Tiere zu opfern, die gegen Gottes Wort mitgenommen wurden. Als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, sodass er abriss. Ich weiß nicht, ob der Zipfel oder ob der Samuel einen Strip hingelegt hat und plötzlich in seiner Unterwäsche dastand. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Verwendet das als prophetisches Bild gleich. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Hey, was Gott sagt, das gilt. Denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. In dem Sinn, dass Gott sagt, mir tut was leid, was ich getan habe. Und er sprach, ich habe gesündigt. Wieder ein äußeres Bekenntnis. Die richtigen Worte eigentlich. Und dann sagt er, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da war das wirkliche Herz von Saul. Ihm war so wichtig, dass er gut dasteht. Samuel, entblöß mich doch nicht vor meinen Leitern, vor meinem Volk, dass du mich hier sitzen lässt und nicht mit mir anbetest. Ich will doch so gern gut dastehen vor allen und geistlich dastehen. Komm doch, bet mit mir an. Das war nicht echte Buße hier. Das ist ein Unterschied. Es gibt eine gottlose Art von Buße, wo wir anscheinend Buße tun, wo wir sagen, oh, ich bekenne, ich tue Buße, nicht weil es uns wirklich leid tut, nicht weil wir wirklich gebrochen sind über unsere Sünde, sondern weil uns die Konsequenz leid tut. Oh Samuel, geh nicht weg. Ich möchte doch weiter König sein. Und ich möchte doch gut dastehen vor allem. Ich möchte nicht, dass das an die Oberfläche kommt. Wenn du jetzt nicht mit mir kommst, wie stehe ich da als König? Ach, komm doch bitte mit. Das war wirklich sein Herz. Sein Herz hatte sich von Gott abgewandt. Er hat noch die religiöse Sprache gebraucht. Er wollte die Riten durchmachen. Er wollte anbeten. Aber in Wirklichkeit ging es ihm nur darum, wie er vor den Menschen dasteht. Traurig, wie tief Saul gefallen ist. Und doch wie einfach kann es auch uns passieren. Wenn wir ehrlich sind, wir wollen gut dastehen vor den Menschen. Und es ist ein ständiger Kampf. Wollen wir mehr den Menschen gefallen oder wollen wir mehr Gott gefallen? Zumindest in meinem Leben. Vielleicht seid ihr so viel geistlicher. Aber das ist ein Kampf. Was motiviert mich wirklich? Ist es Gott, weil ich ihn lieb habe oder will ich gut dastehen? Ich denke, wir alle wollen besser dastehen vor den Menschen, als wir wirklich sind in unserem Herzen. Ich glaube, wir werden schockiert von den Dingen, wenn wir sehen könnten, was wirklich in dem Herzen von dem anderen wirklich vorgeht. Manchmal sagen die Leute von mir, ah, du bist so ein geistlicher Mann. Und ich denke mal, wenn du nur wüsstest. Manchmal heben die Leute den Pastor irgendwie auf ein Podest. Leute, wenn ihr nur wüsstest. Da ist so viel Mist in meinem Herzen, der raus muss. Keine echte Umkehr hier. Im Gegensatz David, Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Riesenmist gebaut. Denkt an den Ehebruch mit Bathsheba, an den Mord, an ihren Mann. Ich meine, war furchtbare Sünde. Aber wir sehen den Unterschied in seinem Herzen, in dem Kontrast, wie er Buße getan hat, im Gegensatz zu Saul. Er war echt gebrochen über seine Sünde. Psalm 51 lesen wir, wie er Buße getan hat. Sein Psalm, der geschrieben wurde, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war und ihn konfrontiert mit seiner Schuld. Andere Reaktion hier als Saul, wo Samuel ihn mit seiner Schuld konfrontiert hat. Samuel betet, er sagt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasch mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Er ist nicht bekümmert über das, was Menschen denken, in dem Moment über ihn. Er sagt, Gott, vor dir habe ich gesündigt. Und du bist im Recht. Es war falsch. Bekennen heißt nichts anderes, als dass wir sagen, Gott, ich bin im Unrecht, es war falsch, du hast recht, das ist Sünde, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben. Wir können es nicht abarbeiten. Wir können es nicht wieder gut machen. Wir können es nur bekennen und sagen, ja Gott, du hast recht. Das ist Mist. Und Jesus, danke, dass du bezahlt hast dafür. Ich will es in Anspruch nehmen. Deine Vergebung für meine Mist, den ich hier gebaut habe. Und Gott, stärk mich. Ich will das nicht mehr tun. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, betet er weit, und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütz mich mit deinem willigen Geist. Gott, ich will dir gehorsam sein. Ich will dir gefallen. Wir können immer noch beten, Gott, mach mich willig, gewillt zu sein, wenn wir das Herz noch nicht haben. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht, es geht ja nicht um äußere Religiosität. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Das ist das wahre Opfer. Nicht äußere Religiosität, sondern gebrochenes Herz, ein zerschlagenes Herz, ein zerbrochener Geist, der zerbrochen ist über seine Schuld und der um Gnade läuft zu Gott, der ein Herz hat für Gott. Das sind die Opfer, die Gott will. Römer 12,1, da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber, das heißt euch selbst darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das Opfer, was Gott will. Uns selbst, unser Herz, dass wir ihm nachfolgen. Und zuallererst in Johannes 6 lesen wir, da sagt Jesus, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist Gottes Wille zuerst, dass wir an Jesus glauben. Und so, wenn du noch nie Jesus sein Herz anvertraut hast, dann bist du auch nicht in Gottes Willen. Ganz egal, wie äußerlich religiös du bist. Aber seht den Kontrast hier zwischen Sauls Floskeln hier zwischen seiner angeblichen Buße und zwischen Davids Buße. Das ist ein weltweiter Unterschied dazwischen. Und ich glaube wirklich, dass Gott dem Saul Gnade geschenkt hätte, wenn er wirklich umgekehrt wäre. Aber er hat es leider nicht getan. Und so hat Gott einen neuen Mann berufen. Seht ihr, Gott hat nie einen Mangel an Ressourcen. Es ist nicht so, dass Gott uns braucht. Es ist Gnade, wenn er uns verwendet. Und wir brauchen ein demütiges Herz, was bei ihm ist. Und wir werden nie perfekt leben können. Wir können nicht sündigen, nur in der Kraft seines Heiligen Geistes. Wandelt im Geist, heißt es im Galaterbrief. und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Seid ausgerichtet auf Jesus, lasst euch von ihm beherrschen. Seid verliebt in ihn, verbringt Zeit mit ihm, seid eingenommen von ihm. Dann wird er euch verändern und euer Herz verändern und ihr werdet diesen Wunsch haben, dieses Herz nach Gott. Und je mehr wir ihn anschauen, desto mehr werden wir ihm ähnlich werden und so können wir immer reiner werden in unserem Leben. Aber dieses Herz vor Gott, das ist, was wir brauchen. Dieses Herz, was Gott gefallen will. Das gebrochen ist über Sünde. Das nach ihm ausschreit. Das ist, was David hatte. Und dieses Herz brauchen wir, wenn wir gebraucht werden wollen von Gott. Wir können uns nicht verdienen, gebraucht zu werden. Wir haben es nicht verdient, gebraucht zu werden von ihm. Weil wir brauchen sein Herz. Sonst ist das alles nur Schauspiel, was wir hier tun. Und Samuel kehrte um und folgte Saul nach und Saul betete den Herrn an. Zumindest äußerlich mit Worten, wie es im Herzen aussah. War wahrscheinlich anders. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam widerstrebend zu ihm. Hat sich nicht sehr wohl gefühlt. Und Agag sagte, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Vielleicht hat er gedacht, okay, der König Saul hat mich verschont, der militärische Leiter, jetzt komme ich vor den geistlichen Leiter, vor Samuel. Ich fühle mich zwar nicht wohl, aber ja, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Vielleicht kriege ich 5 Jahre Gefängnis und dann darf ich wieder heimgehen. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sah auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor den Herrn in Gilgal. Krass. Hieb ihn in Stücke vor dem Herrn. Seht ihr, es war vor dem Herrn. Das ist, was wir machen müssen mit dem Agag in unserem Leben. Mit diesen Kompromissen in unserem Leben, mit dieser einen Sünde in unserem Leben, die wir bestehen lassen, Versuchung, diesen Dingen in unserem Leben, die vielleicht bei uns daheim rumliegen, die eigentlich raus müssen. Das, was wir machen müssen, müssen in Stücke hauen. Schmeiß ab, wirf es weg, sei radikal, sagte Jesus. Hat eine Riesenkonsequenz gehabt, dass Saul nicht ganz Amalek vernichtet hat. Später, über Generationen hinweg, hat das Volk Probleme gehabt. Später, David hatte Probleme mit Amalekitern. Der musste gegen sie kämpfen. Haman im Buch Esther war ein Nachkomme von den Amalekitern. Er, der die ganzen Juden umbringen wollte. Die hatten tierisch Probleme gekriegt, weil Saul nicht gehorsam war. Und so ist es in unserem Leben. Wenn wir nicht radikal umgehen mit diesen Impulsen in unserem Leben, wenn wir anfangen, Sünde stehen zu lassen und zu vernachlässigen und zu verniedlichen, das ist wie ein Monster, wie ein kleines Krokodil. Die sind so süß und so nett und manche Leute haben die in der Badewanne und als Haustier. Aber je mehr wir das füttern, desto größer wird das Vieh und am Schluss frisst es uns auf. So ist es auch in unserem Leben. Jesus sagt nicht umsonst, dass wir radikal sein müssen. Und Gott hilf uns dabei. Gott hilf mir dabei. Wirklich, dass wir nicht hier Christen spielen, sondern dass wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind, die wirklich von Herzen gehorsam sein wollen. Ganz ein lebendiges Opfer sein wollen für ihn. Gott schenke uns diese Motivation. Und Samuel ging nach Rama und Saul zog in sein Haus hinauf, nach Gibeah Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und ich denke, wir hören an dieser Stelle auf, machen das nächste Kapitel nächstes Mal. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater, du forderst uns tierisch heraus. Die Botschaft am Sonntag, durch heute dein Wort an uns. Ich möchte beten, wie David gebetet hat, erforsche unser Herz.
und zeig uns jeden persönlich, ob ein böser Weg in uns ist. Und Vater, hilf uns, dass wir richtig umgehen mit diesen Dingen, die du uns bewusst machst. Dass wir sie bekennen, dass wir gebrochen sind drüber. Schenk uns dieses Herz, dass wir es abschneiden, soweit wir können, dass wir kompromisslos dir nachfolgen, Jesus, uns dir neu hingeben als lebendiges Opfer. Und füll uns mit deinem Heiligen Geist, der uns zurüstet und der uns stark macht, als deine Zeugen leben zu können, dir echt nachzufolgen. Jesus, du willst dein Auferstehungsleben durch uns leben. Und du bist fähig, durch uns dein Wort zu erfüllen, so wie du es auch getan hast, als du hier auf der Erde gelebt hast. Stärk uns, Jesus, zieh uns näher zu dir. Mach uns zu Männern und Frauen, die ein Herz nach dir haben, Gott. Darum bitten wir in Jesu Namen.